Schwanau in Baden-Württemberg an der Grenze zu Frankreich. Hauptsitz der Herrenknecht AG.
Guck mal, der Eingang sieht aus wie ein Tunnel.
Stimmt. Aber da kann man nicht rein. Lass uns da mal fragen.
Um uns herum Bohrmaschinen. Kleine Bohrmaschinen, mittlere Bohrmaschinen und riesige Bohrmaschinen.
Okay, jetzt ist schon hier eine Hausnummer größer.
Die, an der wir gerade vorbeigehen zum Beispiel, die wird bald 300 Meter lang sein und einen Eisenbahntunnel durch die Alpen bohren. Für die Bahnstrecke Lyon-Turin.
Oh, sogar in Motion.
Irgendwo hier wurde Brigitte gebaut und Elga. Die Bohrmaschinen, die den Finne-Tunnel gebohrt haben, den teuersten Tunnel von VDE 8.
Ist auch ganz nett, die Leute fahren hier mit dem Fahrrad von Werkhalle zu Werkhalle.
Das Werksgelände hier ist ungefähr so groß wie das gesamte Dorf nebenan. Schwanau-Allmannsweiler. Das Dorf, in dem Martin Herrenknecht aufgewachsen ist. Dass Herrenknecht mal gesagt hat, wenn Stuttgart 21 nicht gebaut wird, dann gehe ich ins Ausland oder nach Bayern, das war nie so gemeint, sagt man uns hier. Das Dorf ist die Firma und die Firma ist das Dorf.
Sehr schön, dass diese Tunnel optisch in das Gebäude aufgenommen wurden.
Ins Hauptgebäude geht man durch ein Stück vom Elbtunnel. 14 Meter Durchmesser. Herrenknechts erster Weltrekord.
Das sieht ein bisschen aus wie das Kanzleramt.
Und drinnen im Foyer ist ein Museum. Das Lebenswerk von Martin Herrenknecht. Alles voller Urkunden, Auszeichnungen, Pokale. Eine Danksagung von der Charité für ein Fellowship, das Herrenknecht gestiftet hat. Urkunde Ehrenbürger der Gemeinde Schwanau. Verdienstmedaille des Landes Baden-Württemberg. Nicht ein, sondern zwei Bundesverdienstkreuze. Und jede Menge Fotos. Von Tunneln, von Bohrmaschinen und von Menschen.
Mein Merkel macht die Merkel-Raute.
Martin Herrenknecht mit Angela Merkel. Martin Herrenknecht mit Gerhard Schröder, als der noch im Aufsichtsrat war. Martin Herrenknecht mit Florentino Perez, dem Präsidenten von Real Madrid.
Ist das der spanische König? Ja.
Martin Herrenknecht mit König Felipe von Spanien. Und dann kommt er.
Mahlzeit.
Hallo.
Hallo.
So, alles klar?
Ja, alles gut.
Leider etwas verspätet.
Kein Problem.
Oh, Johanna Voss,
gut.
Hallo.
Charlotte Thiemann, hallo.
Gut.
Ich bin Charlotte Thiemann und das ist Teurer Fahren. Folge 6. Der Tunnelkönig, die Geisterzüge und was die Schweizer von uns lernen können.
Okay, mein Name ist Martin Herrenknecht, bin 82 Jahre alt, Schuhgröße 42.
Martin Herrenknecht hat die Herrenknecht AG in den 70ern gegründet und er wirkt ein bisschen so, als würde er die vielleicht auch noch die nächsten 50 Jahre weiterführen. Der irgendwann mal sein Nachfolger werden soll, der hat sich eben bei uns vorgestellt mit Martin David Herrenknecht, der Sohn und Vorstand.
In den Medien, haben wir gelesen, werden Sie auch öfter mal als Tunnelkönig bezeichnet. Ist das was, womit Sie zufrieden sind oder sollen wir Sie lieber anders nennen?
Ich selber kann das nicht beurteilen, das wäre vermessen. Wenn ich mir ein Urteil abgebe, dann müssen Sie die Kunden fragen oder die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und dort schauen, ob das stimmt oder nicht. Das wäre anmaßend für mich, um so ein Urteil zu machen.
Zumindest sieht sich Herrenknecht als, Zitat, der letzte Mohikaner, der in der westlichen Welt noch Tunnelbohrmaschinen baut. Wettbewerber gibt's laut Herrenknecht AG nämlich ausschließlich in China. Gut, also theoretisch gäbe es da schon noch einen in den USA. Die Boring Company von Elon Musk.
Ist kein Konkurrent. Ich habe ihm gesagt, er soll bei den Autos bleiben und soll, sagen wir mal, bei den Raketen bleiben. Der schafft das nicht.
Sowas Kompliziertes wie Tunnel.
wesentlich komplizierter. Mit der Rakete gehst du im luftleeren Raum hoch und bei Tunnelvortriebsmaschinen hast du große Blöcke vorn dran, hast du Wasser, hast du, sagen wir, schlechte Geologie. Das schafft Elon Musk nicht.
Herrenknecht hat schon ziemlich oft bewiesen, dass er das schafft. Durch die Alpen, unter dem Bosporus. Direkt vor uns hängt ein Bild von Stuttgart 21. Und ein Glaskasten mit einem Mini-ICE. Für Martin Herrenknecht.
Das hat Ihnen die Deutsche Bahn geschenkt, ja, haben wir schon gehört. Was ist das?
Das ist der persönliche Widmung, trifft er. Martin Herrenknecht, Besuch der Geschäftsführung der DB International 2012.
Damals, als Rüdiger Grube Bahnchef war. Bevor der zu Herrenknecht in den Aufsichtsrat gewechselt ist. Wir sind hier, weil wir mit Herrenknecht über die Bahn sprechen wollen. Genauer gesagt, über Bahntunnel. Wir erzählen von den Verkehrsexperten, die finden, dass die Bahn eher zu viele Tunnel baut. Von Martin Viereck, der sagt, manchmal baut die Bahn ein bisschen wie eine Märklin-Eisenbahn. Hauptsache, da ist irgendwo ein Tunnel.
Da sucht man sich den Berg und fährt dann noch extra eine Kurve, nur damit man einen Tunnel bauen kann.
Das ist doch verrückt. Die haben da alle Sprung in der Schüssel.
Herrenknecht sieht das anders.
Wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie, es ist komplett andersrum. Also wir könnten eine noch bessere Bahn haben, wenn wir im entscheidenden Moment einen guten Tunnel bauen.
Klar.
Herrenknecht findet, dass Tunnel die Verkehrswende überhaupt erst möglich machen. Weil für die Verkehrswende braucht man unbedingt Neubaustrecken, für Neubaustrecken braucht man unbedingt die Anwohner und für die Anwohner braucht man eben Tunnel.
Die möchten ja lärmarm sein. Okay, dann mache ich das ins Tunnel, dann ist der Lärm weg.
Es gibt ja auch Leute, die sagen, ja, vielleicht sollte man die Bahnstrecken, die man plant, so billig wie möglich bauen, was natürlich auch heißen würde, tendenziell eher weniger Tunnel.
Setzen Sie das durch in Bayern, da werden Sie dort sicher nichts oberirdisch bauen in der schönen Landschaft. Da werden Sie mehr Tunnel brauchen, dass Sie einen Konsens bekommen. Ganz einfach.
Die Frage ist, kann die Tunnelbranche da mitreden? Und will Herrenknecht das überhaupt? Wir wollen wissen, warum sich Herrenknecht Leute wie Grube in den Aufsichtsrat holt. Warum er so viel Geld an Parteien spendet. Warum er so gut vernetzt ist. Und wir wollen über Lobbyismus sprechen. Als wir Herrenknecht besuchen, da stehen weder er noch die Herrenknecht AG im Lobbyregister.
Das ist ja ganz interessant, wenn man hier reinkommt, haben Sie eine ganze Galerie mit Fotos und Menschen, die mal hier waren oder die mit Ihnen gemeinsam auf Reisen waren. Mhm. Angela Merkel sieht man da, Frank-Walter Steinmeier, sogar den spanischen König haben wir da gesehen. Ja. Also man hat wirklich das Gefühl, Sie kennen jeden und alle. Wie machen Sie das? Woher kennen Sie die?
Zufall. Manchmal eingeladen worden. Das ist schon Zufall.
Aber wie wichtig ist das für Ihre Arbeit, so gut vernetzt zu sein?
Im internationalen Geschäft sehr wichtig. In Deutschland wirst du eher gesteinigt, wenn du sowas sagst.
Wie meinen Sie das?
Das wird nicht so akzeptiert. Nur da haben die das Gefühl, der Alte möchte sich wichtig machen.
Herrenknecht hat Merkel nach China begleitet und Scholz auf seiner Südamerika-Reise. Peter Ramsauer war hier in Schwanau, Alexander Dobrindt war da, als der noch Verkehrsminister war. In der letzten Legislatur war sogar Franziska Brandner von den Grünen da, obwohl Herrenknecht mal allen Angestellten ein paar Turnschuhe geschenkt haben soll mit den Worten, wer grün wählt, kriegt nur einen. Herrenknecht wollte sogar mal selbst in die Politik, aber das wäre ihm dann doch zu ineffizient gewesen. Zu wenig Leute, die unternehmerisch denken.
Was Sie aber machen, ist, an politische Parteien zu spenden.
Ja.
Warum? Also ist Ihnen das wichtig, da demokratische Parteien zu unterstützen? Oder?
Das mein Hauptziel, das mache ich privat. Und privat kann ich das mir leisten.
Ja, Herrenknecht hat inzwischen mehr als 1 Million gespendet, aber fast alles als Privatperson, nicht im Namen der Herrenknecht AG. Außerdem sagt uns Herrenknecht, dass er ja nicht nur an Parteien spendet, sondern auch an Kugelstoßer, Speerwerfer und demnächst wahrscheinlich auch an die österreichischen Rodler.
Wenn wir dort den Brennertunnel machen und der Rodlersport ist auch leistungsbezogen.
An alle, die Leistung bringen.
Aber diese Unterstützung für den Sport, ist es für Sie dasselbe wie Parteispenden?
Die, die eine gute Arbeit machen, die unterstütze ich. Ich habe schon die FDP unterstützt, heute unterstütze ich die CDU. Und das ist mir an sich freigestellt.
Also, Parteispenden ja, aber privat. Und dann ist da ja noch der Aufsichtsrat, in den sich Herrenknecht eine ganze Reihe von Ex-Politikern geholt hat. Gerhard Schröder zum Beispiel.
Toller Typ. Vielleicht einen Fehler gemacht, dass er, sag mal, zu lange an Putin dran war.
Gleich zwei Ex-Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, Lothar Späth und Günther Oettinger.
Gestandene Leute, Späth sowieso.
Und eben auch einen Ex-Bahnchef, Rüdiger Grube.
Das sind tolle Typen.
Zum Beispiel bei Rüdiger Grube weiß ich, dass Transparency International gesagt hat, das hat ein Geschmäckle, der hat viel Insiderwissen über die Bahn. Jetzt kommt er zu den Tunnelbohrern, die auch mit der Bahn zu tun haben. Sehen Sie da ein Problem? Oder?
Nein, sehe ich nicht. Ich nicht. Das sind ja Leute, die sich auskennen in der Branche und die dann dort sicher mal interessante Gesprächspartner sind.
Erhoffen Sie sich dann auch ein bisschen was von denen, dass die ihre Kontakte
einfach
nutzen?
Erfahrung. Erfahrung und vom anderen Blickpunkt die Sachen anzuschauen und die Sachen zu beleuchten. Wenn Sie Entscheidungen treffen, ist es wichtig, dass Sie auch mit so Leuten diskutieren.
Okay. Herrenknecht sagt, dass er gut vernetzt ist. Das ist eher Zufall. Die Parteispenden, das macht er privat. Und die Seitenwechsler aus der Politik in den Aufsichtsrat, das sind einfach gute Typen. Da geht's nicht um Connections. Und überhaupt, Herrenknecht hat nicht das Gefühl, dass die Politik in Deutschland besonders tunnelfreundlich ist. Im Gegenteil.
Die Chinesen schlafen nicht, die haben bei uns geschaut, wie wir Tunnel bauen. Jetzt sind es Staats-
Herrenknecht sagt, dass die Politik ihn eben nicht unterstützt.
Wir müssen uns selber über die Geschäfte vorhangeln, haben keine Unterstützung. Im Gegenteil.
Dass der Tunnelbau hier in Deutschland komplett überreguliert ist.
Wir brauchen mehr Freiheit.
Gerade beim Naturschutz.
Meines Erachtens ein Evangelium, eine heilige Kuh, wo du nichts machen kannst.
Wenn er dann mal eine gute Idee hat für einen Bahntunnel, dann kann er die eben nicht so einfach durchsetzen. Da gibt es Fälle, da musste Herrenknecht, wie er sagt, erstmal eine Bürgerinitiative mobilisieren. Zum Beispiel in Offenburg.
Und da war die Bahn etwas restriktiv.
Unter Offenburg durch ist jetzt ein 11 Kilometer langer Tunnel für Güterzüge geplant. Einer von den umstrittenen Tunneln, von denen Johanna letzte Folge erzählt hat. Eigentlich sollte da kein Tunnel hin.
Zuerst wollten sie drittes, viertes Gleis durch Offenburg leiten. Der größte Blödsinn. Die hätten Schallschutzmauern machen müssen, 8 Meter. Hoch.
Herrenknecht hat dann angeboten, dass er da auch einen Tunnel bauen würde.
Dann haben wir angeboten, damals noch einen Güterbahntunnel zu bauen.
Für eine Tunnellösung hat sich dann zum Beispiel auch Wolfgang Schäuble eingesetzt, der seinen Wahlkreis in Offenburg hatte und dann später ja auch Finanzminister wurde. Aber dass das alles so gekommen ist, dass da jetzt wirklich ein Tunnel geplant ist, da sagt Herrenknecht, das hat am Ende die Bürgerinitiative erreicht. Weil die, fair enough, halt lieber einen Tunnel wollte, als neue Gleise durch Offenburg.
Ja, das Tunnel in Offenburg haben wir gedreht mit der Bürgerinitiative.
Und jetzt ist es schon wieder so. Es ist zwar eigentlich noch nicht klar, ob die Bohrmaschinen am Ende auch von Herrenknecht kommen, aber Herrenknecht wüsste schon, was er da in Offenburg mit dem Aushub vom Tunnel machen würde. Und da hat er schon Richard Lutz geschrieben mit seiner Idee. Aber die Frage ist halt, kommt er damit durch?
Wenn es jetzt Widerstände gibt, dann werde ich die Bürgerinitiative nachher wieder mobilisieren. Dann gibt es mehr Gehör wie von mir.
Das heißt, Sie haben das Gefühl, diese Bürgerinitiativen finden mehr Gehör am Ende als Sie als Tunnelbauer?
Ja, da bin ich hundertprozentig überzeugt.
Und dann erzählt uns Herrenknecht noch, wenn dann ein Tunnel kommen soll, dass er dann oft noch was bei der Ausschreibung drehen muss. Einen Bahntunnel kann man wie Herrenknecht mit Bohrmaschinen bohren oder man kann ihn konventionell machen, sprengen oder baggern. Was da jetzt besser ist, kommt sehr auf den Tunnel an. Baggern ist tendenziell ein bisschen flexibler, aber je länger der Tunnel, desto mehr lohnt es sich, da extra eine Bohrmaschine für zu bauen. Die Bahn hat aber schon öfter erstmal konventionell geplant. Ohne Bohrmaschinen.
Wie kommen Sie da dann an so einen Auftrag?
Wir müssen mal in der Ausschreibung schon, sagen wir mal, uns bemerkbar machen, dass das auch maschinell möglich wäre. Und dann auch mit Nachdruck, teilweise auch mit Bürgerinitiativen. Am Schluss ist so wichtig, dass das kostengünstig gebaut wird.
Bei Stuttgart 21 zum Beispiel, der Filder-Tunnel. Oder der Bossler-Tunnel bei Wendlingen-Ulm. Das sind Tunnel, die Herrenknecht am Ende nur machen konnte, weil die Bahn ihren Plan dann doch nochmal geändert hat. Und VDE 8? Der Finne-Tunnel, den Brigitte und Elga gebohrt haben?
Ja, war auch immer gedreht.
Wenn ein Tunnelbohrmaschinenhersteller sagt, dass er immer wieder Dinge dreht, zum Beispiel, ob ein Tunnel gebaut wird oder wie ein Tunnel gebaut wird, dann könnte man ja auf die Idee kommen, dass der schon ein bisschen mitreden darf. Aber Herrenknecht sagt, dass er im Gegenteil sogar oft noch blockiert wird. Und er erzählt uns von einem Fall, der das für ihn besonders deutlich macht.
Wenn ich anschaue, vor 2 Jahren haben wir ein großes Projekt gehabt in Italien.
Ein großes Projekt in Italien. Dazu gehört eine neue Bahnstrecke auf Sizilien. Für die gab es Geld von der EU und von diesem EU-Geld wurden dann nicht etwa Bohrmaschinen aus Europa gekauft, sondern aus China.
Für mich ein No-Go. Ich war im Kanzleramt, ich war in Brüssel. Die haben alle gesagt, können wir nichts machen.
Also das heißt, Sie waren im Kanzleramt und haben gesagt, sorry, ihr könntet auch unsere
Ich habe einen Brief geschrieben mit Einschreiben und Rückscheiden an den Bundeskanzler. War im Kanzleramt, hat man gesagt, können nichts machen. War in Brüssel beim Kommissar. Die haben sich angehört, haben auch gesagt, können wir nichts machen. Und so bauen wir Europa auseinander.
Sehen Sie sich auch da ein bisschen als Lobbyist für die deutsche Tunnelbranche?
Nein, ich bin Lobbyist für die Unternehmer in Europa. Lass das einmal weg mit dem Tunnelbau. Ich bin Lobbyist. Ich feide für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, dass die in Europa noch eine Chance haben.
Aber wenn Sie sich selbst Lobbyist nennen, es gibt ja in Deutschland ein Lobbyregister, da stehen Sie aber nicht drin. Warum denn nicht?
Weil ich keine Zeit habe. Als Lobbyist musst du ständig nachher bei jedem Sommerfest sein. Klar, die Großfirmen brauchen das. Ich kann mir das nicht leisten. Da müsst ihr 10 Leute in Berlin haben und 10 in Brüssel. Nachher, um den Blödsinn dann zu verhindern.
Nach unserem Gespräch fragen wir nochmal per Mail, warum Herrenknecht nicht im Lobbyregister steht. Am 12. Dezember schreibt uns die Herrenknecht AG, wir sind nicht im Lobbyregister eingetragen, da Kontakte zu aktiven politischen Entscheidungsträgern ausschließlich im Rahmen von Einzelfällen und nicht auf geschäftsmäßiger Basis erfolgen. Und dann passiert das hier. Lobbyregistereintrag der Herrenknecht AG am 3. April 2025. Zum Zwecke der Interessenvertretung werden Gespräche mit Vertreterinnen und Vertretern der Bundesregierung und der Bundesministerien sowie mit Mitgliedern des Deutschen Bundestages hinsichtlich einer Vielzahl von Themenfeldern geführt. Betraute Personen, die Interessenvertretung unmittelbar ausüben: Dr. Martin Herrenknecht. Es gibt Dinge, die Neubaustrecken teuer machen. Und dann gibt es Dinge, die dafür sorgen, dass auch sehr teure Neubaustrecken gebaut werden können. Auch wenn es eigentlich Regeln gibt, die genau das verhindern sollen. Dinge, die dafür sorgen, dass Neubaustrecken gebaut werden, die eigentlich zu teuer sind. Letzter Teil. Geisterzüge. 3. März 2010. Im Nirgendwo von Sachsen-Anhalt wird schon wieder gefeiert. Martin Herrenknecht ist da. Rüdiger Grube, damals noch Bahnchef. Der neue Verkehrsminister Peter Ramsauer. Die beiden, Grube und Ramsauer, sind extra aus Berlin eingeflogen. Und wieder sind alle gekommen, um eine Maschine zu feiern. Genau gesagt, zwei Maschinen. Brigitte und Elga. Die beiden sind nämlich fertig, der Finne-Tunnel ist durchgeschlagen. Und auch sonst ist VD8 schon ziemlich weit. Der Abschnitt von hier nach Berlin, der ist schon lange fertig. Da hätten Grube und Ramsauer also auch ICE fahren können. Hier auf der Neubaustrecke zwischen Erfurt und Halle, da wird gerade Bauhalbzeit gefeiert. Und von hier Richtung München durch den Thüringer Wald, da werden jetzt schon bald die Schienen verlegt. Ihr erinnert euch, da wo Ministerpräsident Bernhard Vogel sich nach dem Baustopp noch gefragt hat, ob er da jetzt Champignons im Tunnel züchten soll. Als da im März 2010 alle zusammen anstoßen, da stehen überall auf VD8 schon Brücken und Tunnel rum. 2 Milliarden sind da schon verbaut. Und im gleichen Jahr kommt ein Gutachten raus, das sagt, das Beste wäre immer noch, VD8 einfach abzubrechen.
Hallo.
Wollen Sie Kaffee haben morgen?
Nee, danke, wir hatten gerade einen.
Johanna und ich sind wieder in Berlin. Wir besuchen René Naumann. Naumann arbeitet beim Beratungsunternehmen KCW. Er berät die Politik bei allem, was mit der Bahn zu tun hat. Seit 17 Jahren.
Macht das eigentlich schlechte Laune?
Nee, das macht schon... Ach, nicht jedes Projekt macht Spaß, aber es geht Ihnen wahrscheinlich genauso.
Naumann ist eher ein diplomatischer Typ.
Es macht deshalb am Ende doch eher gute als schlechte Laune, weil man manchmal das Ergebnis irgendwann sieht. Also wenn man eine Ausschreibung hat und dann sieht man irgendwie jetzt...
Der Vorschlag, VD8 vielleicht doch lieber abzubrechen, der kommt damals von René Naumann. KCW schreibt damals ein Gutachten für das Umweltbundesamt. Da geht es darum, wie unser Netz aussehen muss, um mehr Verkehr auf die Schiene zu bringen. Vor allem mehr Güterverkehr. Und wie hilfreich dann die Strecken sind, die wir da, also 2010, gerade bauen. Den Teil zu VDE8, den schreibt René Naumann. Fallbeispiel einer absehbar verfehlten Bahnpolitik.
Es ging hier vor allen Dingen um die beiden Abschnitte VDE 8.1 und 8.2, also die sehr tunnelreichen Abschnitte dieser Strecke. Was war denn aus Ihrer Sicht das Problem mit diesen beiden Projekten?
Fange ich an.
Das Kernproblem vielleicht.
Das Kernproblem der Strecke war einmal, dass man tatsächlich eine Streckenführung gewählt hat durch den Thüringer Wald, die einfach sehr ingenieurbaulastig ist, also viele Tunnel und auch viele Brücken.
Ihr erinnert euch, 27 Tunnel, 37 Brücken.
Dass man tatsächlich an den Zentren, an bevölkerungsreichen Städten vorbeigeführt hatte.
Gut für Erfurt, nicht so gut für Jena, Gera, Zwickau, Chemnitz.
Und dieser Knick durch den Thüringer Wald führt eben dazu, dass die Strecke einfach wahnsinnig teuer ist.
13 Milliarden.
Und dann war uns zumindest immer klar, dass die Strecke ihren propagierten Nutzen einfach nicht erfüllen wird.
Der propagierte Nutzen. Der ist deshalb so wichtig, weil jede Neubaustrecke eine Prüfung bestehen muss. Die sogenannte Nutzen-Kosten-Untersuchung. Oder kurz NKU. In der NKU wird geprüft, ob der Nutzen größer ist als die Kosten. Also Nutzen geteilt durch Kosten muss größer als 1 sein. Nur dann ist die Strecke offiziell wirtschaftlich. Nur dann kann die Strecke vom Bundesverkehrsministerium in den Bundesverkehrswegeplan aufgenommen werden und dann da auch im vordringlichen Bedarf landen. VDE 8 hat diese Prüfung bestanden.
ich will gar nicht, da soll gar nicht sein, dass man es manipuliert, das überhaupt nicht.
Dass er da jetzt nicht von Manipulation sprechen würde, das sagt uns Naumann gleich nochmal.
Wie gesagt, ich bin vorsichtig mit dem Begriff Manipulation, da bin ich ein bisschen, bin ich wirklich vorsichtig, aber natürlich, dass jemand, wenn er ein Projekt gerne haben möchte, dass er eher die Kosten etwas defensiver rechnet und beim Nutzen etwas offensiver. Ich glaube, die Vermutung, die kann man gut vertreten und ist auch, glaube ich, gut nachvollziehbar.
Inwiefern denn? Also was kann man tun, damit so eine NKU am Ende so ausfällt, wie man das gerne hätte?
Also ganz vereinfacht besagt es ja einmal, ich habe den Nutzen auf der einen Seite und teile es durch die Kosten. Das heißt also, ich habe einen Bruch.
Also unten zum Beispiel Brigitte und Elga. Die ganzen anderen Tunnel, Brücken, Schienen, Weichen, Überholgleise. Aber auch sowas wie Planung. Das sind die Kosten.
Dann ist es branchenweit auch bekannt, dass man natürlich bei den Kosten für Projekte im Zweifel etwas ja, knapper kalkuliert, einfach auch für die Außenwirkung, weil es sieht natürlich besser aus, ein Projekt kostet nur 3 Milliarden als 10 Milliarden.
Also unten die Kosten und oben der propagierte Nutzen. Auch hier wird am Ende alles konkret in Geldwerte umgerechnet. Wie viel schneller ist man mit VD8 von Berlin in München? Wie verbessert sich die Verkehrssicherheit? Welche Umweltwirkungen gibt es da vielleicht? Und vor allem, mit sehr großem Abstand der wichtigste Faktor, wie viel Verkehr kommt auf die Schiene? Personenzüge und Güterzüge. Viele, viele Güterzüge.
Als Sie sich das angeschaut haben, haben Sie sich gewundert, wie da kalkuliert wird? Hat Sie das überrascht?
Offen gesagt nicht, ja, weil wir kennen das von vielen anderen Projekten. Viele Projekte werden gerettet, einfach mit Güterverkehr. Ja, Güterverkehr bringt den Nutzen eines Projektes immer nach oben. Und deswegen wird bei ganz vielen Projekten immer auch Güterverkehr mit unterstellt.
Wendlingen-Ulm, wo Herrenknecht den Bosler Tunnel gemacht hat, sollten jeden Tag 70 Güterzüge fahren. Im gesamten Jahr 2024 war da ein Güterzug. Nürnberg-Ingolstadt. Laut NKU 90 Güterzüge am Tag. 2024 kein einziger Güterzug. Und VDE 8? Es kommt darauf an, welchen Streckenabschnitt man sich anschaut und welche Zahlen aus welchem Jahr. Aber die Prognose ist am Anfang 200 Güterzüge am Tag. Tatsächlich waren es 2024 laut Bahn circa 50 Güterzüge. Nicht am Tag, sondern im Jahr. Also keine regelmäßigen Güterzüge. Vielleicht mal einer, der kurzfristig auf VD8 ausweichen muss oder mal eine Testfahrt. Aber gut, 50 Güterzüge. Fehlen immer noch, grob gerechnet, 72.950. 72.950 Geisterzüge.
Und wir haben damals schon gesagt, es wird kein Güterzug über diese Strecke fahren oder es wird... Selbst wenn Güterverkehr stattfindet, wird er nicht in so einer großen Anzahl stattfinden, dass sich die Strecke trägt, dass sie wirtschaftlich ist.
Also da steht ja auch im Gutachten drin, für den Güterverkehr ist die Strecke praktisch nutzlos. Warum war Ihnen da schon klar, nee, das wird nichts?
Also Begegnung von Güterverkehr und Personenverkehr ist immer heikel. Und das ist im Hochgeschwindigkeitsverkehr logischerweise noch heikler, weil der Druck immer größer wird, wenn Züge sich kreuzen.
Okay, sorry. Kurz technisch. Das erste Problem sind Tunnel. Weil nämlich die Tunnel zwischen Nürnberg und Erfurt durch den Thüringer Wald nur eine Röhre haben für beide Richtungen. Und damit da dann nicht der ICE, der mit 300 reinfährt, mit seiner Druckwelle die Container vom Güterzug runterreißt, gibt es da ein sogenanntes Tunnelbegegnungsverbot. Was schon mal heißt, weil da ja überall Tunnel sind, dass Güterzüge eh nur fahren können, wenn da keine ICE fahren, also nachts. Aber auch nachts können dann nur die Züge fahren, die auch ETCS haben, weil VD8 nämlich keine klassischen Signale hat, sondern eben nur mit ETCS, European Train Control System, also digital gesteuert wird. Die meisten Güterzüge können aber noch kein ETCS. Und wenn dann aber Güterzüge ETCS können und da nachts fahren würden, dann ist das Problem noch, dass VD8 teilweise ziemlich steil ist. 12,5 Promille. Und wenn da jetzt ein Güterzug mit 1600, 1800 Tonnen zum Halten kommt und wieder anfahren muss, dann wird das schwierig. Also gab es politisch die Idee, dass da irgendwann mal sehr leichte Güterzüge fahren würden. Aber turns out, Güterzüge werden eher immer schwerer, weil sich das sonst gar nicht lohnt zu fahren. Und selbst wenn man jetzt mit einem leichten, ETCS-fähigen Güterzug nachts dort fahren will, da gab es jetzt zum Beispiel schon Testfahrten für eine erste regelmäßige Güterzugverbindung, dann könnte es immer noch schwierig werden, weil letztes Jahr zumindest war VD8 an 240 Nächten irgendwo gesperrt. Wegen Bauarbeiten. Es läuft wirklich nicht so gut mit dem Güterverkehr auf VD8, sodass der Chef des Verbands der Güterbahnen uns gesagt hat:
Wir hoffen, dass die VDE8 auch als schlechtes Beispiel dafür dient, dass man solche Entscheidungen nicht mehr korrigieren kann, wenn man einmal die Strecke so trassiert hat, dass sie zu steil ist.
Jedenfalls, das mit dem Güterverkehr auf VD8 ist für René Naumann jetzt keine große Überraschung.
Das haben wir eben damals schon eingeschätzt, dass das alles nicht funktionieren kann. Es überrascht dann nicht, weil wenn die Rahmenbedingungen so sind, wie sie sind, dann wird natürlich kein Güterzug fahren. Das war uns damals schon klar. Wir machen auch keine Raketenwissenschaft. Wir waren und sind auch nicht die Einzigen, die das damals gesagt haben, dass da die Planzahlen nicht erreicht werden können.
Ja, also wir hören das jetzt auch nicht zum ersten Mal.
Tunnel, Brücke, Brücke, Tunnel, Tunnel, Brücke, Tunnel, Brücke.
Da sollen Güterzüge verkehren? Das kann nicht funktionieren.
Hans-Peter Hadeber, der Bahnmanager, der damals anonym einen Artikel gegen VD8 geschrieben hat. In diesem Artikel ging es vor allen Dingen um Güterzüge. 94 war das.
Sie waren nicht alleine mit der Meinung, dass auf dieser Strecke kein Güterverkehr.
Aber nein, nein, unter Eisenbahnfachleuten war das absolut klar.
Dann Martin Viereck.
Wir haben damals kritisiert, dass die Strecke nicht wirklich güterzugtauglich ist. Damals schon am Computer Simulationen machen können.
Die Viereckroute wurde damals abgelehnt, vor allem mit der Begründung, sorry, aber da kriegen wir unsere Güterzüge nicht unter. Während Viereck die ganze Zeit versucht hat zu sagen, sorry, aber bei euch kriegt ihr eure Güterzüge auch nicht unter.
Also wenn ich lauter Porsches und lauter LKWs auf derselben Fahrspur fahren lassen will, dann geht das nicht.
Ende der 90er schreibt der Bundesrechnungshof. Die Zahlen sind zu hoch angesetzt und da sollte man doch vielleicht nochmal nachrechnen. Auch Ende der 90er ist das Thema im Verkehrsausschuss des Bundestages. Sogar Bodo Ramelow hat uns erzählt, dass er das immer schon wusste, sogar als er noch gar kein Abgeordneter war, weil er nämlich damals in Erfurt mit dem Chef der Eisenbahnergewerkschaft in einer WG gewohnt hat. Und der hat auch schon immer gesagt:
Wenn man über diese Strecke, wie sie geplant ist, tagsüber Güterzüge ziehen würde, würden sie in der Tunnelbegegnung sich nicht aushalten, weil der Druck zu groß ist.
Offensichtlich war schon sehr vielen Leuten sehr lange klar, da wird kein Güterverkehr fahren. Auf jeden Fall nicht 200 Güterzüge am Tag. Nur die Leute, die das für VD8 offiziell bewertet haben, die haben das offensichtlich anders eingeschätzt. Das Ergebnis einer Nutzen-Kosten-Untersuchung ist das Nutzen-Kosten-Verhältnis, NKV. Nutzen geteilt durch Kosten. Das Nutzen-Kosten-Verhältnis muss über 1 sein, damit eine Strecke überhaupt in den Bundesverkehrswegeplan aufgenommen werden kann. Und es sollte besser deutlich über 1 sein, damit die Strecke dann auch im vordringlichen Bedarf landet. Weil nur Bundesverkehrswegeplan heißt erstmal nicht viel. Da stehen auch viele Projekte drin, die dann nicht gebaut werden. Die erste NKU für VD8 kommt Anfang der 90er. Schon bevor das dann unter Verkehrsminister Wissmann auch per Gesetz in den vordringlichen Bedarf eingestuft wird.
Es ist viel teurer geworden, als sie uns vorgestellt haben.
Das Verkehrsministerium hat diese NKU heute nicht mehr. Aber wir wissen, damals wird VDE8 nicht alleine bewertet, sondern zusammen mit anderen Verkehrsprojekten Deutsche Einheit. Und das Ergebnis ist klar über 1. Lohnt sich. Die zweite NKU wird 98 gemacht, unter Rot-Grün. Das ist die, die Franz Müntefering in Auftrag gibt, um zu gucken, ob VD8 weitergebaut werden soll.
Alle Beteiligten, alle Insider wissen seit etwa 9 Monaten, die prüfen.
Die NKU, bei der am Ende rauskommt, lohnt sich nicht. Oder zumindest nicht genug. Baustopp.
Die Entscheidung, die ICE-Trasse nicht zu bauen, wurde gestern über Fax bekannt. Sicherlich eine ungewöhnliche Form, eine so wichtige Entscheidung mitzuteilen.
Da hätten wir wirklich gerne gewusst, was da rausgekommen ist und was da drin steht. Aber auch diese NKU gibt es nicht mehr. Vom Verkehrsministerium ans Bundesarchiv überstellt, vom Bundesarchiv als kassabel eingestuft und geschreddert. Aber dann, Anfang der 2000er, kommt noch eine NKU. Die NKU, die das Verkehrsministerium braucht, um VD8 wieder in den Bundesverkehrswegeplan aufzunehmen, in den vordringlichen Bedarf. Diese NKU gibt es noch. Nutzen-Kosten-Verhältnis 3,5.
Wenn doch eigentlich allen Verkehrsexperten klar war, seit den 90er Jahren, da wird kein Güterverkehr fahren, wie kann es sein, dass immer noch mit 200 Güterzügen am Tag gerechnet wird?
Ja, ich frage Sie wirklich tatsächlich eher den Falschen. Also das müssen die Leute beantworten, die das getan haben. Ich würde sagen, aus fachlicher Sicht ist es nicht erklärbar, dass solche Mengen vor allen Dingen eben da drin stehen. Sicherlich kann man kann der Strecke schon unterstellen, dass sie politisch einfach gewünscht war.
Hallo.
Ich wollte rein. Reinhard.
Ja, klagen Sie sich durch nach oben.
Ja, ich wollte die Hunde nicht verschrecken. Soll ich sie ausziehen? Die Schuhe?
Nee.
Unter welchem Verkehrsminister die entscheidende NKU für VD8 offiziell in Auftrag gegeben wurde. Das wissen wir nicht.
Vielen Dank.
Verkehrsminister damals, bisschen wie Verteidigung gegen die dunklen Künste.
Das schaffen wir. Wow, Sie haben da ja eine ganz schöne Sammlung.
Wir wissen nur, wer damals gesagt hat, das bauen wir fertig.
Also das war das Erste, wo ich gesagt habe, das Bauen war fertig.
Reinhard Klimt. Der, der immer mit Medorn Kuchen gegessen hat.
Das war wirtschaftlich eigentlich nicht zu verantworten. Mit den ungeheuren Investitionen, die mit den Tunnelbauten und sehr, sehr teuer war. Aber für mich war es eine politische Verbindung, wo also nicht nach den Kennzahlen Daumen hoch oder runter gesenkt werden darf, sondern das muss politisch sozusagen überwölbt werden.
Klimt will VD8 damals weiterbauen. Dafür muss VD8 in den Bundesverkehrswegeplan und dafür muss das Nutzen-Kosten-Verhältnis über 1 sein.
Da gab es ja auch nochmal eine neue Kosten-Nutzen-Rechnung, die dort angestrengt wurde. Und wo wieder rauskommen, ja, das funktioniert, das ist über 1. Also hat die eine Rolle gespielt? Haben Sie da eigentlich
ja,
drauf geguckt?
Ja, gut, oder? Das wahrscheinlich ja. Dann kann es sein, dass ich gesagt habe, rechnet mal neu und es muss über 1 rauskommen. Also, das weiß ich nicht mehr. Also.
Darf ich da kurz nachfragen?
Ja.
Weil Sie gesagt haben, das war eigentlich für Sie klar, sozusagen von der klassischen Kosten-Nutzen-Rechnung geht das Ding nicht unbedingt auf, aber das ist eine politische Entscheidung. Ja. Wir wollen diese Strecke.
Ich will die Strecke, ja. Wir wollen.
Meine Damen, meine Herren, willkommen an Bord und willkommen zu dieser Weltpremiere.
Manchmal wird eine Nutzen-Kosten-Rechnung politisch überwölbt, wie Klimt das nennt. So wie bei VD8.
Denn Sie sind die ersten Gäste überhaupt, übrigens mich eingeschlossen, die auf der neuen Hochgeschwindigkeitstrasse fahren dürfen und können.
Und manchmal passiert das eben nicht. Zum Beispiel die Strecken, die Sachsen damals versprochen wurden, wenn sie schon nicht VD8 kriegen. Von Chemnitz aus kommt man heute nämlich nicht direkt nach München. Da ist immer noch die größte Elektrifizierungslücke in Europa. Gibt also keine Oberleitung und man muss umsteigen in einen Dieselzug. Man kommt auch nicht elektrifiziert nach Erfurt. Man kommt nicht mal elektrifiziert nach Leipzig. Alles Projekte, bei denen über das Nutzen-Kosten-Verhältnis schon ewig diskutiert wird. Und offensichtlich nicht entscheidend war deutsche Einheit.
Ab durch die Mitte und mitten rein in das Herz des Verkehrsprojekts Deutsche Einheit Nummer 8, VDI 8.
Welche Strecken in Deutschland gemacht werden, das entscheidet eigentlich die NKU. Nur, dass die eben manchmal politisch überwölbt wird und manchmal eben nicht. Also eigentlich sind Regeln ja dafür da, dass eben alles nach Plan läuft. Und vielleicht ist da das Problem. Was ist denn der Plan für die Bahn? Als die Deutsche Bahn gegründet wird, 1994, da gibt es ganz kurz einen Moment, in dem man denken könnte, es gibt einen Plan für die Bahn. Nicht alle finden den Plan gut, aber immerhin ein Plan.
Auf Gleis 1 fährt ein das Unternehmen Zukunft, die Deutsche Bahn AG.
Der Bund bleibt Eigentümer der Bahn und er sorgt auch dafür, dass es bei der Bahn um das Wohl der Allgemeinheit geht. Grundgesetz Artikel 87e Absatz 4. Aber die Bahn wird jetzt wie ein Unternehmen geführt. Wirtschaftlich, effizient. Der Bahnchef entscheidet jetzt. Nicht der Verkehrsminister.
Und wir waren uns einig, wir wollen frischen Wind. Nicht dieses Behördendenken.
Nur das Erste, was dann passiert, ist, dass der Verkehrsminister entscheidet, dass jetzt erstmal eine Strecke gebaut wird, die nicht wirtschaftlich ist.
Deutsche Einheit, das ist eine Konzession an das größere Konzept Deutsche Einheit.
Weil das größere Konzept dann nämlich doch heißt Deutsche Einheit.
Wie gesagt, Kerngedanke Deutsche Einheit.
Nur, dass dann ein Bahnchef kommt, der sich zwar politisch um nichts anderes gekümmert hat als um die Deutsche Einheit.
Deutsche Einheit, da muss mir keiner irgendwas erzählen. Das ist geradezu ein Witz.
Der für die Bahn jetzt aber eine andere Idee hat, nämlich
Entmischung der Verkehre und Harmonisierung von Geschwindigkeiten. Das war die Idee.
Und der dieses Verkehrsprojekt Deutsche Einheit also gerne stoppen will, was er aber nicht schafft, weil der neue Verkehrsminister dann doch schneller ist, der auch eine neue Idee hat, nämlich
das Geld da einzusetzen, wo es am effizientesten wird.
Das Geld lieber ins Bestandsnetz zu stecken, was aber nicht lange hält, weil ein Jahr später, wieder ein neuer Verkehrsminister, der Bahn jetzt endlich gerne eine Vision geben würde.
Die Stärkung der DPE und ihr eine Vision zu geben, in der Tat, war sehr wichtig.
Und dann doch überlegt, die Großprojekte fertig zu machen. Was theoretisch auch der neue Bahnchef gut findet, der aber eigentlich eine andere große Vision hat, nämlich
nee, der wollte auch an die Börse. An die Börse. Heil, ja, egal, ja, ob alles Verluste.
Sodass sein Controller für ihn erstmal durchrechnet, wie viel Geld man spart, wenn man möglichst viele Bahnhöfe verkauft und möglichst viele Überholgleise zurückbaut. Nur damit er dann später, wenn er selbst Bahnchef ist, wieder Überholgleise reinbauen kann.
Na, das riecht nicht unbedingt nach einem roten Faden in der Unternehmensstrategie.
Ja, ich verstehe das, was Sie sagen.
Aber der Eigentümer, der Bund, der wollte das ja früher so und jetzt will er es eben anders.
Wir halten diese Entscheidung, die man in der Vergangenheit getroffen hat, für falsch und machen sie rückgängig.
Jetzt gibt es ja diesen Plan hier.
Und dann, meine Damen und Herren, wird die Riedbahn wieder erwachen aus ihrer Narkose.
Die Generalsanierung. Das Baby von Volker Wissing.
Es ist ja kein Zufall, dass der Infrastrukturvorstand der Schweizer Bahn gesagt hat, hier kann man von Deutschland etwas lernen.
Sind Sie sicher, dass das nicht ironisch gemeint war? Dass die Schweiz von Deutschland was lernen will?
Er sagte, wir haben gestern die Riedbahn-Baustelle besucht und ein sehr motiviertes Team vor Ort kennengelernt. Wir konnten uns vertieft mit dem Konzept der Generalsanierung auseinandersetzen. Chapeau, Ausrufezeichen, da können wir einiges lernen.
Die Frage war halt nur immer schon, ob sein Nachfolger die Idee dann jetzt immer noch gut findet.
Wer weiß, wer dann das Verkehrsministerium führt?
Okay, jetzt wissen wir es. Patrick Schnieder, CDU.
Ob die Person dann auch so ein großer Fan von Generalsanierung ist, haben Sie da die Sorge, dass Ihr Rettungsplan für die Deutsche Bahn
dass der möglicherweise so auf halber Strecke stehen bleibt?
Nein, denn ein gutes Konzept wird sich dauerhaft durchsetzen. Und ich kenne kein besseres.
Nur wenn man den verkehrspolitischen Sprecher der Union fragt.
Das müssen wir mal schauen, ob diese Form, diese Komplettschließung, ob das das sinnvolle Mittel ist.
Dann will die Union zwar sanieren, aber jetzt nicht unbedingt vollsperren und generalsanieren. Steht jetzt auch so im Koalitionsvertrag, Generalsanierung wird überprüft und angepasst. Und auf die Frage, welches Projekt denn jetzt die Union so gut machen will, dass die Schweizer dann in 4 Jahren was von uns lernen können sollen, da ist die Antwort Pünktlichkeit. Pünktlichkeit und eine starke Bahntechnikindustrie. Zum Beispiel Tunnelbohrmaschinen.
Dann rufen auch noch mehr Verkehrsminister aus anderen Ländern an und sagen, Mensch, ihr macht ein tolles Konzept.
Ja, oder wir machen es halt so wie die Schweizer. Direkt hinter der deutschen Grenze, in Basel-Dreispitz. Da steht immer ein Ersatzzug. Wenn die Deutsche Bahn zu spät kommt, dann kann der Zug hier in der Schweiz trotzdem pünktlich losfahren. Der Fahrplan ist wichtig in der Schweiz. Der Fahrplan muss funktionieren. Es ist kurz vor 11, das heißt, hier in Basel fahren jetzt gleich die Züge ein. Wie immer zur vollen Stunde und alle ungefähr gleichzeitig. Gleichzeitig fahren dann auch in Zürich, in Bern und in Olten die Züge ein. Und alle fahren dann auch ungefähr gleichzeitig wieder los. Immer zur vollen Stunde und dann wieder zur halben Stunde. Eine Station dauert also 30 Minuten. Oder 60. Oder 90. Hauptsache, die Züge kommen alle rechtzeitig an, nämlich zur vollen Stunde oder zur halben Stunde. Das ist der Takt. Auf diesen Takt ist alles in der Schweiz abgestimmt. Nicht nur die Züge, auch Straßenbahnen, Busse, Schiffe. Sogar das sogenannte Postauto, mit dem man in der Schweiz in quasi jedes abgelegene Bergdorf kommt. Die Schweiz hat einen integralen Taktfahrplan. Dieser Fahrplan entscheidet auch, was wo gebaut wird. Dieses Jahr im Dezember kommt zum Beispiel ein neuer Halbstundentakt zwischen Basel und Biel. Dann hält jede Stunde ein Zug mehr in Basel. Dann gibt es mehr Leute, die gleichzeitig umsteigen. Und das muss ja auch schnell gehen, weil ja alle Anschlüsse in diesem Taktfahrplan aufeinander abgestimmt sind. Und deshalb wird jetzt hier in Basel ein neuer Bahnübergang gebaut. Eine Passerelle, wie die Schweizer sagen. Erst der Fahrplan, dann die Infrastruktur.
Nächster Halt, Basel SBB, Endbahnhof.
Und dann kann es auch nicht passieren, dass irgendjemand sagt, ja, sorry, da ist kein Geld für da. Oder wir müssen vielleicht auch lieber nochmal einen Baustopp machen. Weil in der Schweiz kommt das Geld für die Infrastruktur aus dem Bahninfrastrukturfonds. Und in den Bahninfrastrukturfonds wird jedes Jahr eingezahlt. Die Fahrplanchefin von der SBB, von den Schweizerischen Bundesbahnen, die hat mir erzählt, dass sie gerade viel mit dem Fahrplan 2041 beschäftigt ist. Aber es gibt auch Leute bei der SBB, die planen für 2050. 2050.
Gleis 13, bitte Vorsicht, der Zug fährt ab.
Die SBB ist keine spektakuläre Bahn. Die Züge sind nicht besonders schnell, normalerweise 200 max. Und es ist jetzt auch nicht so wie in Japan, dass man schon eine Giftschlange braucht, damit überhaupt mal ein Zug zu spät kommt. Die Schweiz ist halt keine Insel. Aber es ist eine Bahn, die funktioniert. Es gibt viel mehr Menschen, die Bahn fahren, es gibt viel mehr Güterverkehr auf der Schiene, das Netz ist zu 100% elektrifiziert und die aktuelle Pünktlichkeit liegt bei 93,2%.
Mögen die Schweizer ihre Bahn?
Die Schweizer mögen. Kürzlich hat einer der renommiertesten Schweizer Journalisten einen Artikel geschrieben, was hält die Schweiz eigentlich noch zusammen? Hat er gesagt, die technischen Hochschulen, vielleicht noch Rivella und Die SP, und dann hat er eine Klammer, sofern sie, und dann noch einen Fluch, gottverdammt, pünktlich sind. Klammer geschlossen, oder? Nein, die Schweizer lieben die Bahn.
Benedikt Weibel war 14 Jahre lang SBB-Chef. Eine Love Brand.
Das ist nicht von mir, das gilt als Love Brand, oder?
Vielleicht funktioniert das hier mit der Bahn, weil die Schweiz schon seit 40 Jahren dieselbe Vision hat. Den Taktfahrplan gibt es seit 1982. Den haben damals drei Leute von der SBB in ihrer Freizeit gebastelt, die Spinner Club genannt wurden, weil das offensichtlich als nicht sehr realistisch galt mit dem Taktfahrplan. Der Spinner Club wiederum hat das auch nicht erfunden, sondern von den Holländern abgeschaut. Also, Taktfahrplan seit 82 und das Prinzip Fahrplan first. Das gibt's eigentlich auch schon seit den 80ern. Seit die Schweizer eine Volksabstimmung gemacht haben, dass sie jetzt sehr, sehr viel Geld ins Netz stecken, um einen Halbstundentakt einzuführen. Das Konzept Bahn 2000.
Und die Bedingung war ganz einfach, sie müssen zwischen diesen Knoten eine Fahrzeit haben von etwas weniger als 30 Minuten oder ein Vielfaches davon. Und die ganz riesige Innovation, die war, dass wir die Urgleichung der Bahnen umgekehrt haben. Weil vorher hat man immer investiert und nachher den Fahrplan gemacht. Wir haben zuerst gesagt, wie sieht das optimale Angebot aus, was die Gesamtreisezeit im Netz minimiert und welche Investitionen brauchen wir?
Welchen Fahrplan wollen wir? Und was brauchen wir dafür? Das ist die Schweizer Vision für die Bahn. Damals und heute.
Kann Deutschland die Schweiz werden?
Ich hoffe sehr, weil Deutschland ist für uns so unglaublich wichtig.
Es kommen ja aus Schweizer Sicht unglücklicherweise nicht nur ICE aus Deutschland.
Wir machen uns natürlich auch sehr, sehr große Sorgen. In der Schweiz, wir sind sehr betroffen davon. Weil der Güterverkehr, in Gottes Namen, der kommt halt Nord-Süd, oder?
Weibel wundert sich über ziemlich viele Visionen, die die Deutsche Bahn so hatte. Börsengang, Rückbau von Weichen, Verkauf von Bahnhöfen, der Traum von einem globalen Logistikkonzern. Und er wundert sich, dass die Deutsche Bahn nie ein tragfähiges Gesamtsystem entwickelt hat, wie Weibel das nennt. Ein Konzept für das gesamte Netz.
Nein, ich glaube, was mich am meisten wundert, dass niemand versucht hat, unser Konzept Bahn 2000 zu kopieren. Nein, ich meine, das ist ja eine altbekannte Geschichte. Oder? Die einfachste Art zu lernen ist zu kopieren.
Also, die Chancen, dass Deutschland ein kleines bisschen mehr wie die Schweiz wird, die stehen zumindest theoretisch vielleicht nie so gut wie heute. Erstmal ist jetzt schon länger klar, wir machen auch einen Taktfahrplan. Den Deutschlandtakt. Okay, für manche Strecken ist das jetzt ein bisschen unpraktisch mit dem Takt, weil man will ja immer, dass eine Strecke eine halbe Stunde dauert. Oder eine Stunde. Und VDE 8 zwischen Nürnberg und Erfurt, das dauert gerade eine Stunde sieben Minuten. Das ist nicht gut für den Takt und da muss man jetzt also nachträglich versuchen, die Strecke noch schneller zu machen. Und man wird auch schauen müssen, ob wir jetzt dann die Strecken nach Fahrplan bauen. Ob zum Beispiel unser Finanzminister Lars Klingbeil es doch irgendwann okay findet, wenn man eine Neubaustrecke durch seinen Wahlkreis baut, damit die Strecke von Hamburg nach Hannover auch nur noch eine Stunde dauert. Aber eigentlich gibt es diese gemeinsame Vision Deutschlandtakt. Der Deutschlandtakt ist per Gesetz festgelegt und der Deutschlandtakt steht auch jetzt wieder im Koalitionsvertrag. Dann könnten wir auch ein bisschen mehr wie die Schweiz werden beim Thema Elektrifizierung. Die Schweiz ist ja schon seit 20 Jahren elektrifiziert. Deutschland steht da gerade bei 62%. Die Bundesregierung will da jetzt schneller werden, indem sie keine NKU mehr macht. Elektrifizierungslücken sollen geschlossen werden, unabhängig davon, wie das Nutzen-Kosten-Verhältnis aussieht. Und dann soll auch hier in Deutschland nicht mehr jeder Verkehrsminister jedes Jahr neu gucken müssen, ob im Haushalt noch Geld da ist für eine Strecke. Auch in Deutschland soll jetzt ein Infrastrukturfonds kommen, wie in der Schweiz. Aber wahrscheinlich das Wichtigste, um die Schweiz zu werden, es gibt zumindest theoretisch viel mehr Geld. 500 Milliarden Euro Sondervermögen für die Infrastruktur. Die Frage ist nur, wofür gibt man das dann aus? Und wie viel landet am Ende wirklich bei der Bahn? Es gibt nämlich auch viele Dinge, die nicht im Koalitionsvertrag stehen. Wie viel Geld aus dem Haushalt und aus dem Sondervermögen soll wirklich bei der Bahn landen? Wie viel genau will man elektrifizieren? Und bis wann? Wie viel Verkehr soll von der Straße auf die Schiene? Wann soll der Deutschlandtakt kommen? Oder zumindest das nächste Etappenziel? All das steht nicht drin. Im Koalitionsvertrag steht für die Bahn kein einziges konkretes Ziel. Was aber dieses Mal drin steht? Die Straße ist ein bedeutender Verkehrsträger. Und das Auto ein wichtiges Fortbewegungsmittel.
Was würden Sie sagen, kann die Schweiz von Deutschland lernen in Sachen Bahnverkehr?
Da muss ich Ihnen jetzt einfach sagen, da fällt mir wirklich nichts ein.
Teurer Fahren ist eine Koproduktion vom Podcast Radio Detektor FM, von Radio 1 vom RBB und dem SWR. Story und Recherche kommen von Johanna Voss und mir, Charlotte Thielmann. Redaktion: Sten Lorenzen, Stefan Siegert und Caroline Wollschied. Produktion und Sounddesign kommen in dieser Folge von Tim Schmutzler und Benjamin Zerdani. Dramaturgische Beratung: Franziska Krenzin, Sarah Meinhold und Niklas Weber. Die Originalmusik kommt von Volker Bertelmann, das Cover von Scarlett Niemz. Audiorecherche: Christian Kollett. Executive Producer: Simone Reuter, Katrin Anna Vierle und Christian Bollert. Dann gibt es noch viele, viele Menschen, bei denen wir uns gerne bedanken möchten. Tim Alexandrin, Diana Arapovic, Gabi Beck, Julia Berger, Jan Bohm, Jakob Brukwitzki, Anja Brücker, Sebastian Drexler, Tim Engartner, Julia Katharina Esswein, Fabian Friedmann, Andreas Geisler, Jens Hamer, Christina Haser, Dorothee Hackenberg, Markus Hecht, Mareike Hinz, Petra Hitzig, Luisa Jahn, Juliane Klemm, Caroline Krämer, Frieda Kümmerer, Stefan Karch, Cora Knoblauch, Anna-Mareike Krause, Robin Kremko, Christine Krüger, Hans Leister, Irene Lindner, Alke Lorenzen, Daria Martinoni, Philipp Meinhold, Frank Menzel, Chris Melzer, Judith Mikol, Anna Neumeier, Esther Neumeier, Maike Paschold, Jürgen Radach, Florian Rimmele, Kai Scheller, Albert Schmidt, Anna und Kaspar Schwietering, Nico Schrader, Aditya Sharma, Thomas Simon, Robert Skupin, Franziska Stüf, Achim Staus, Deborah Teichmann, Ines Valentin, Karl Wassmuth, Judith Wehland, Peter Westenberger und Falk Wilhelmi. Besonderen Dank auch an die Plattform Frag den Staat. Mit deren Hilfe haben wir viele, viele Dokumente über das Informationsfreiheitsgesetz angefragt. Vielen Dank auch an Der Apparat in Berlin und natürlich an alle, die für diesen Podcast mit uns gesprochen haben. Und zum Schluss noch zwei Podcast-Tipps. Wenn ihr euch für Wirtschaft interessiert, dann empfehlen wir euch den Brand 1 Podcast. Jede Woche Freitag spricht mein Kollege Christian Bollert dort mit Menschen, die einen besonderen Blick auf Wirtschaft haben, die etwas verändern wollen, die neue Ideen haben oder selbst als UnternehmerInnen Neues ausprobieren. Beim Marketing, bei der Produktentwicklung, bei der Unternehmensführung, in der Politik, beim Klimaschutz oder auch bei der Digitalisierung. Ihr findet den Brand 1 Podcast bei Spotify, bei Apple Podcasts und wo immer ihr eure Podcasts hört. Und dann gibt es noch einen anderen Podcast zur Deutschen Bahn, den ihr als Ergänzung zu Teurer Fahren hören könnt. In der neuen Folge von Crashkurs – Wirtschaft trifft Geschichte geht es wie bei uns darum, was passieren muss, damit die Bahn endlich auch in Deutschland eine Love-Brand wird. Sandra Pfister und ihr Team werfen dabei auch einen Blick in die Vergangenheit. Was lief früher besser und was haben wir vielleicht einfach vergessen? Den Podcast Crashkurs – Wirtschaft trifft Geschichte könnt ihr in der Deutschlandfunk-App hören.
Ich bin von meiner Seite durch. Gibt es von Ihrer Seite auch noch was, wo Sie sagen, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, da würde ich gerne noch...
Nein, ich möchte zum Anschluss eigentlich all diesen Eisenbahnerinnen und Eisenbahnern in Deutschland, die unter schwierigen Verhältnissen einen hervorragenden Job machen, bleibt dran und bleibt optimistisch.
Das nehmen wir mit. Schönes Schlusswort.
Danke.